ARD.
Die Aufregung war wirklich riesig. Es stand wirklich viel auf dem Spiel für uns.
Es gab keinen anderen Ausweg. Alles war in Flammen. Alles brannte hier um uns herum. Wir sind überzeugt, das war ein Akt des Terrorismus.
Attack terroristisch, ne?
In Polen.
In Polen, das sind wir, Christine Joachim und Martin Adam.
Eure ARD-Polen-Korris und ihr seid jetzt auch da, also hier in Polen. Herzlich willkommen.
In Polen berichten wir euch regelmäßig, wie sich das Land verändert, nachdem es letzten Dezember eine neue Regierung bekommen hat und nach 8 Jahren Rechtspopulismus an vielen Stellen grundsätzlich neu anfangen soll.
Das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört. Wenn nicht, schaut doch mal in der ARD-Audiothek vorbei oder auf allen anderen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr alle Folgen für Umme nachhören, abonnieren und bitte auch weiterempfehlen.
Diese Folge ist mal wieder eine besondere. In der polnischen Politik ist noch ein bisschen Sommerpause. Es brodelt zwar an manchen Stellen, aber so richtig Grundlegendes wird gerade nicht entschieden. Also hatten wir Zeit, auf Reisen zu gehen und ein paar interessante Leute zu treffen.
In den vielen Mails, die ihr uns über den Sommer geschrieben habt, war das ja auch ein sehr deutlich geäußerter Wunsch. Mehr Reiseberichte. Mówisz masz, sagt man auf Polnisch.
Ihr habt euch Reisegeschichten gewünscht, also bekommt ihr welche. Am Sonntag, am 1. September, findet hier in Polen eine besondere Gedenkfeier statt. An diesem Tag, vor genau 85 Jahren, haben die Deutschen Polen überfallen und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Nur wo eigentlich? Denn die gängige Erzählung, die man auch in Deutschland meist zu hören bekommt, die stimmt nicht so ganz. Und Martin hatte da eine sehr bewegende Begegnung.
Wir steigen aber ein bisschen leichter ein. Christine hat nämlich die bekannte polnische Schriftstellerin Dorota Masłowska getroffen, auf dem Rummel. Ich bin doppelt neidisch. Die beiden haben über Frauen in Polen gesprochen und am Schießstand abgeräumt.
Und ich habe auch etwas zu essen mitgebracht. Du wirst dich freuen.
Na dann, gehen wir auf Reisen.
Kapitel 27. Auf Reisen.
Oh, die frische Brise, endlich. Oh, die kann ruhig bleiben.
Bisschen Wind in der Hitze.
Bereitbar. Okay.
Was hast du mitgebracht? Ich schätze nicht so, dass ich Hunger hätte oder so.
Jagodzianka. Jagodzianka habe ich mitgebracht. Weißt du überhaupt, was das ist, weil du dich so freust?
Ja, ich liebe es.
Gut, pass auf. Du kriegst, ich habe die extra großen genommen.
Vielen Dank.
Pass auf, ne, weil macht Flecken. Also Jagodzianki, das ist eine ganz typisch polnische, so ein Gebäck, so Teilchen.
Mhm.
Ne? So, ja, so ein Hefeteig, Fladen, wenn nicht, gefüllt auf jeden Fall, auf jeden Fall mit Blaubeeren.
Und ich wundere mich, dass du die noch bekommen hast.
Mhm.
Ist ja so richtiges Saisongebäck.
Das stimmt. Das ist wirklich absolut Saisongebäck und die Blaubeerzeit ist ja eigentlich Ende Juli vorbei, denn da sind ja auch nicht irgendwie, also Blaubeeren drin, es sind Blaubeeren drin und das sind eben nicht Heidelbeeren. Das sind wirklich die, die man nur im Wald pflücken kann. Das ist hier in Polen noch total Tradition. Du siehst das auch dann, wenn du in den Zeiten unterwegs bist, mit dem Auto irgendwie auf dem Land, dass dann an den Landstraßen stehen so Menschen und verkaufen ihre Ernte, also das, was sie gesammelt haben.
Aber es ist, meiner ist fast weg schon. Das ist wirklich sehr, sehr lecker.
Mhm, finde ich auch. Parallel dazu werden gerade auch Kurki, also Pfifferlinge, verkauft, weil das ist auch gerade Saison. Und ich finde das wirklich toll, weil das so das ist so ein Symbol für diese saisonale polnische Küche. Finde ich gut, weil das gibt es dann auch einfach.
Du klingst auf jeden Fall so, als hättest du dich damit auch intensiver schon beschäftigt.
Ja, mit diesen Jagodzianki auf jeden Fall. Ja, wir sitzen ja hier mal wieder ganz schön, haben uns ein ganz nettes Plätzchen gesucht, ganz lauschig.
Um die Ecke vom Studio, ganz
ja,
praktisch.
Es geht eine leichte Brise, ein kleiner Park mit Ausblick. Also so zwischen den Büschen, wenn du das... Wir schauen so runter wie in so ein Tal.
Und das
ja
liegt daran, dass wir an der Skarpa sind. Wer schon mal in Warschau war oder in diesem Moment kurz bei Google Maps nachschaut und sich diese Terrainkarte, diese Geländekarte da anzeigen lässt, der sieht, dass Warschau wie auf so eigentlich zwei Ebenen liegt. Es gibt einen Warschau oben und einen Warschau unten.
Das merkt man auch viel, wenn man mit dem Fahrrad in Warschau unterwegs ist. Irgendwann kommt immer die Stelle, wo man auf jeden Fall einen Berg hoch muss.
Dieser Hang ist hoch genug, dass so ein paar Meter rechts von uns in die Richtung da, bis vor 2011 ist die abgerissen worden, eine Skisprungschanze stand. Mitten in Warschau. Also wir sind jetzt nicht irgendwo am Stadtrand oder so. In den 50ern ist die gebaut worden, um hier Skisprungwettbewerbe durchzuführen.
Jetzt,
in der Stadt.
Jetzt stehen da Häuser. Also jetzt wäre das schwierig, wenn da noch eine Skisprungschanze wäre.
Man würde härter landen wahrscheinlich.
Man würde auch nicht so weit fliegen, glaube ich.
Das hier ist aber ohnehin auch eine ganz interessante Gegend. General Wojciech Jaruzelski, das ist der Typ, der im Dezember 1981 den Kriegszustand ausgerufen hat in Polen. Nachdem also die großen Proteste waren, die Streikwelle der Solidarność, die es geschafft haben, ihre eigene freie Gewerkschaft zu erkämpfen, gab es Druck aus Moskau. Und dieser General, also ein Militär, hat im Grunde die Regierungsmacht übernommen und hat dann hier den Kriegszustand ausgerufen. Also Ausgangssperren, Versammlungsverbote. Und dann musste diese ganze Oppositionsbewegung in den Untergrund gehen. Es gab wahnsinnig viele Festnahmen. Also ein kompletter Ausnahmezustand hier. Und der ist dann, hat er hier gewohnt. So ein richtiger polnischer Anti-Held. Hier um die Ecke.
Und der Platz, auf dem wir sitzen, der heißt Square Pokolenia Kolumbów. Square, also wirklich, ne?
Das Square
wird halt immer so ein bisschen polonisiert.
S-K-W-E-R geschrieben.
Kann man kann sich, wirklich, ist wirklich gut. Pokolenia Kolumbów heißt also die Kolumbus-Generation.
Und das bezieht sich auf eine Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die alle um das Jahr 1920 geboren sind, die also als junge Menschen den Krieg erlebt haben und von diesem Krieg geprägt wurden und deren Schreiben im Grunde sich mit dem Krieg und dem Kampf im Untergrund, dem Warschauer Aufstand etc. beschäftigt. Und dieser Name kommt daher, weil einer dieser Schriftsteller ein Buch geschrieben hat, Roman Bratne, mit dem Titel Die Kolumbusse quasi übersetzt. Und das wird so ein bisschen für diese Generation genommen.
Warum Kolumbus? Was hat diese Generation mit Kolumbus jetzt zu tun?
Ich hatte befürchtet, dass du mir diese Frage stellen würdest. Ich habe das Buch nicht gelesen.
Okay. Vielleicht gibt es ja da unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden, der uns das erklären kann.
Meine Vermutung wäre jetzt, dass es die Generation ist, die quasi die neue Welt entdeckt hat. Auf jeden Fall Schriftsteller und Zweiter Weltkrieg. Stehst du?
Unsere zwei Themen, wo ich am Anfang dachte, wie sollen wir die jemals zusammenfügen? Jetzt kommt hier alles zusammen, das ist wirklich großartig.
Denn wir waren auf Reisen, ihr habt es eben schon gehört. Wir haben versprochen, wir steigen easy ein mit dem Rummel. Du hast nämlich Dorota Masłowska getroffen.
Genau, Dorota Masłowska.
Und ich bin sehr, sehr neidisch, denn ich lese gerade ein Buch von ihr.
Welches?
Auf Polnisch heißt es, dann wieder übersetzt, der polnisch-russische Krieg unter weiß-roter Flagge, glaube ich. Und ins Deutsche wurde es übersetzt als Schneeweiß und Russenrot.
Das war ihr Erstlingswerk.
Ihr Erstlingswerk,
ne?
Mit 18, glaube ich.
Ja, also mit 18 geschrieben, genau, mit 19 wurde er veröffentlicht, ja.
Und es ist, mal sehen, ich kann vielleicht mal irgendwie drei Sätze vorlesen.
Ja, erzähl doch mal bitte kurz, worum es da geht. Ganz kurz.
Es geht um Schilne, den Starken. Ein junger Mann, der ist permanent auf Speed, total drüber, man weiß eigentlich nie so richtig, was er wirklich gerade erlebt und was nur in seinem Kopf irgendwie so die Synapsen zusammenschießen. Der ist eine an sich total unsympathische Figur.
Mhm.
Und der ist, also da wäre ich jetzt gespannt, ob ihr darüber gesprochen habt oder ob sie was dazu sagt, weil der ist total gewalttätig, der ist sexuell übergriffig, es gibt auch so eine Vergewaltigung zwischendrin. Und das ist aber alles erzählt wie so ein innerer Monolog in seinem Kopf, der total springt. Lass mal einsteigen und ich gucke mal, ob ich, ich habe das Buch mitgebracht, ob ich irgendwo einen kurzen Auszug finde.
Man muss dazu sagen, mit diesem Buch, ihr Erstlingswerk, ist sie schlagartig berühmt geworden. Also sowohl in Polen als auch in vielen anderen Ländern. Das Buch wurde in viele andere Sprachen übersetzt. Sie hat auch danach viele Preise bekommen und der Stil ist sehr besonders. Sie benutzt eine extrem harte, schmutzige Sprache. Ist ganz interessant. Also sie war damit so ein bisschen so das Enfant terrible vielleicht der polnischen Literaturszene. Es geht eigentlich immer um Sex, Drogen, Einsamkeit. Sie schaut der polnischen Gesellschaft, finde ich, so sehr tief in die Seele. Vielleicht liest du mal, Martin, eine Stelle.
Ich hab eine Stelle gefunden. Also es ist eine Szene, da wacht er gerade auf, irgendwie aber auch immer noch drauf, völlig desorientiert in der Wohnung seiner Mutter. Also ist auch einfach ein Jugendlicher. Man liest so viel, ganz viele Probleme dahinter. Also die Mutter wird immer erwähnt, aber ist nie da. Während ich schlief, sind die Russen in die Wohnung gekommen, sind eingedrungen, haben alles auf den Kopf gestellt mit Gewehrkolben, die Landschaften mit Wasserfall und die Sonnenblumen aus den Bildern geschossen und besonders die Lederuhr zerstört. Die Mutter Gottes von Lüchen in Plastik hellblau haben sie vom Kühlschrank gestoßen, ihr Köpfchen ist abgeflogen, das heilige Wasser hat die Fliesen verschmutzt, die Kacheln im Bad haben sie zertrampelt, alle Frauen, die es ging, haben sie hier auf der Schlafcouch vergewaltigt, haben ihren Generalstab hier eingerichtet, ihr Volksbumskomitee.
Ja.
Und so geht das die ganze Zeit weiter. Und es ist, also ich lese das total interessiert, aber ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht gut abends lesen, da schlafe ich nicht so gut danach. Das ist einfach, es verwirrt mich.
Ja, das ist eine echt total andere Sprache. Also das hat so vor ihr, glaube ich, noch nie jemand hier in Polen so gemacht. Und sie hat, als ich sie getroffen habe, dazu gesagt, dass viele Leute, als das Buch erschien, viele Leute haben ihr nicht geglaubt, dass sie das geschrieben hat. Die haben gesagt, das ist eine Sprache, die Männer benutzen. Das ist aus einer männlichen Perspektive geschrieben. Wir haben sie getroffen, weil wir ja gerade diesen Film machen über Frauen in Polen ein Jahr nach der Wahl. Und wir wollten von ihr vor allem wissen, warum es eigentlich so schwer ist, warum es alles so langsam geht, hier in diesem Land für Gleichberechtigung zu sorgen oder dass Frauen gleichberechtigt sind mit Männern. Und sie hat das zurückgeführt auf so eine konservative Kultur, die ist einfach so ganz tief eingebrannt. Mir scheint, dass es sich um eine Idee handelt, um eine geheiligte Vision von der Frau als einer höheren Seinsform, einem besseren Wesen. Dieses Wesen als Mutter trägt das Wunder der Vermehrung in sich. Andererseits aber muss sich dieses Wesen auch unterordnen und gilt als nicht unabhängig, immer noch minderwertig, infantil und unreif. Und obwohl es unrealistisch erscheinen mag, dass in einer modernen, globalisierten Welt solche Überzeugungen immer noch funktionieren können, glaube ich, dass sie es tun. Teilweise, weil es so offen propagiert wird, aber größtenteils ist das bei uns im kollektiven Unterbewusstsein angelegt. Es ist dieser Katholizismus, gar nicht unbedingt die Kirche an sich, sondern diese katholische Kultur, die seit Jahrhunderten dieses Frauenbild vorgibt.
Bevor wir jetzt über sie als Schriftstellerin und kritische Polin, als Feministin auch weitersprechen, dieser Rummel da, das, ich hatte es da im Hintergrund gehört, wo wart ihr denn da?
Also wir waren in einem typischen polnischen Ostsee-Urlaubsort. Der ist wirklich, dieser Ort ist schon einfach eine Reise wert. Wady Swabowo, das ist ganz im Norden natürlich an der Ostsee, ungefähr 50 Kilometer von Gdynia entfernt, noch weiter in den Norden.
Christine hat vorhin nur gesagt, ich soll da meinen nächsten Urlaub machen, sie will aber noch nichts verraten.
Es ist wirklich total crazy, also es gibt diese schönen Strände, von denen man aber in der Hochsaison einfach nichts sieht natürlich, weil das alles voll ist mit Leuten. Typisch aber für die polnischen Ostseestrände, also worin sie sich von den deutschen Ostseestränden unterscheiden, ist, dass da eben nicht wie in Deutschland so diese Strandkörbe und die Sonnenschirme stehen, um das Terrain abzustecken, sondern da hat man so Stoffbahnen, die spannt man so auf. Und das ist wirklich, kennst du das?
Alle ziehen so ihre Wände.
Genau, alle ziehen so ihre Wände und das ist wirklich alles voll damit.
Ich bin mal verscheucht worden, weil ich dachte, so eine Wand hat ja zwei Seiten und ich habe so ein Ding natürlich nicht. Und ich dachte, ich lege mich halt einfach auf der anderen Seite hinter die Wand, dann habe ich auch Schatten. Und dann kam so ein sehr erzürnter Kopf oben rüber. Und da gerade ist sein Schatten hier, da muss ich leider weggehen.
Aber der Ort selbst, der ist wirklich interessant. Der ist, du kommst da rein und du denkst, du bist hier irgendwie auf so einem, nicht, auf so einem chinesischen Nachtmarkt oder so gelandet, weil alles voll ist mit Buden, Bling, Bling, Plastik, Neon, Gedöns. Das ist wirklich irre. Überall so diese Bretterbuden. Also ist irre laut.
Sie hatte das vorgeschlagen.
Naja, sie kommt aus der Gegend und sie sagt selber, sie geht gerne in diese Orte, um Inspiration für ihre Bücher, für ihre Figuren zu finden. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Genau dieses Trashige, dieses Harte, dieses das war da, ja. Diese krasse Flut von Reklameschildern. Überall an den absurdesten Stellen hängt irgendwo so ein buntes Reklameschild. Also, das ist wirklich krass. Wenn der neben mir schon ein Reklameschild hat, dann muss ich jetzt noch eins oben draufsetzen. Und so geht es immer weiter. Und dann ist irgendwann alles voll mit Reklameschildern. Die sind immer krasser und immer skurriler.
Meinst du, Dorota Masłowska wollte dich einfach auch ein bisschen schocken?
Vielleicht wollte sie das. Also,
auf jeden Fall ein gutes Setting, finde ich.
Ja, absolut. du hast es vielleicht gehört, es gab so ein paar, bei dem O-Ton eben, sie hat, es gab so Tut-Tut ein bisschen im Hintergrund. Wir waren nämlich gerade beim Autoscooter, wir sind gerade aus dem Autoscooter gestiegen. Wir waren auf einem Rummel, also so ein typischer...
Sag mir bitte, dass ihr mitgefahren seid.
Ja, natürlich sind wir da mitgefahren. Oh. Logo.
Ich hörte von einem gewissen Teddybären.
Dorota Masłowska und ich, wir waren an einer Schießbude. Macht man ja auch auf so einem...
Allein das ist doch ein toller Satz, für den sich dieser Job lohnt. Dorota Masłowska und ich waren an einer Schießbude.
Und wir waren beide sehr, sehr gut. Das kann ich nicht anders sagen. Wir haben alle beide 3 Schüsse gehabt und 3-mal ins Schwarze getroffen jeweils. Und natürlich haben wir dann auch jeweils einen Teddybären bekommen. Darum macht man das ja alles nur.
So einen großen?
Ja, so mittelgroß.
Auch wenn es nicht so klingt, Journalismus ist wirklich ein ernstzunehmender Beruf und er ist auch oft anstrengend.
Ich habe mit ihr darüber gesprochen, auch wie sie den Wahlabend vor einem Jahr oder vor knapp einem Jahr erlebt hat, und das war offensichtlich sehr, sehr wichtig.
Ich habe den Verdacht, dass sie nicht Peace-Anhängerin ist.
Die Aufregung war wirklich riesig. Ich habe diesen Abend mit meinen Freunden in einer Art Amok-Zustand verbracht und auf die Ergebnisse gewartet. Es stand wirklich viel auf dem Spiel für uns, weil wir wirklich so monströs große Angst davor hatten, dass die Hölle, die die Peace in Polen errichtet hat, sich in die nächsten Jahre hineinziehen könnte. Und als die ersten Prognosen auftauchten, stellte sich heraus, dass wir wahrscheinlich gewonnen haben. Das war wirklich wie in Ekstase, eine totale Erleichterung.
Wie groß die Emotion, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung in Polen war, das finde ich immer wieder bewegend. Wir haben letztes Mal auch noch mal kurz darüber gesprochen, dass dann die erste Parlamentssitzung im Kino gezeigt wurde und die Leute da emotional mitgegangen sind. Und das hört man ihr jetzt auch an, finde ich.
Sie hat auch ganz klar gesagt, wenn die Peace nochmal an die Macht gekommen wäre, wäre sie ausgewandert. Auch wenn das für sie...
Das hat sie gesagt.
Ja, das hat sie gesagt. Auch wenn das sehr, sehr schwierig für sie gewesen wäre, weil sie sagt, sie natürlich hier als Schriftstellerin, sie braucht natürlich dieses Land, hier hat sie ihre Geschichten und das wäre schwierig.
Wenn ihr jetzt über die neue Regierung gesprochen habt, ist dann auch Feminismus, sind Frauenrechte, ist das ihr Thema? Also schaut sie jetzt dann vor allem auf die Frage, ob tatsächlich irgendwann mal, wie ja versprochen, das Abtreibungsrecht liberalisiert wird?
Nee, sie...
Stelle ich sie ja jetzt zu sehr in so eine Feminismus...
Ja, sie ist vor allem gar nicht so eine Aktivistin. Also sie hat auch gesagt, sie geht selber gar nicht auf Demos. Also das ist nicht ihre Rolle, sagt sie. Also sie beobachtet halt, was passiert. Obwohl sie teilweise wirklich krasse Geschichten auch erzählt hat. Ja, also wie sexistisch die polnische Gesellschaft ist und vor allem auch war. Als ich vielleicht 12 Jahre alt war, gingen meine Freundinnen und ich zur Lehrerin, um uns zu beschweren, dass sich die Jungs uns gegenüber sehr aggressiv verhalten haben und dass sie uns an die Brüste und ans Gesäß gefasst hatten. Und die Lehrerin hat sich zu uns gesetzt und uns gesagt, dass wir uns daran gewöhnen sollten, denn eine Frau muss viel aushalten. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass wir leiden werden, denn so ist das eben. Ja, sie hat auch, also sie hat natürlich gesagt, dass das heutzutage alles anders ist und dass den Mädchen da auch was ganz anderes mitgegeben wird. Sie hat auch viel aus ihrer, also aus der Kulturszene in Polen erzählt, wo sie sagt, dass dieses Mittel, Frauen klein zu machen da, indem man ihnen sagt, sie seien hässlich oder ihnen sagt, sie seien alt. Das ist so dieses ganz beliebte Mittel, um Frauen irgendwie ihre Kraft zu nehmen. Also das fand ich auch...
Umso krasser ja eigentlich, dass sie dann damals ein Buch geschrieben hat, wo sie so eine Hardcore-Gewalt-Männer-Perspektive einnimmt.
Total.
Und umso doppelt krasser dann, dass die Leute ihr nicht glauben, dass sie es geschrieben hat, sondern sagen, das muss ein Mann geschrieben haben.
Ja, also auch wenn sie aber selber sagt, sie sei keine politische Aktivistin, sieht sie das natürlich schon, dass in der jetzigen Regierung, so wie sie jetzt in ihrer Konstellation zusammengestellt ist, dass da so starke, auch konservative Kräfte mit drin sind, dass sich beim Thema Abtreibung eben nichts verändern wird. Und daran sehe man eben selbst, auch wenn die Peace verloren hat, dass unter den Gewinnern noch immer so, auch solche konservativen Kräfte dabei sind, die das eben verhindern.
Etwa zeitgleich mit eurem Gespräch, ja, ein bisschen vorher, hat sich ja auch Donald Tusk geäußert und da im Grunde auch, naja, den Hoffnungen vorerst ein Ende bereitet, dass es tatsächlich eine rechtliche Regelung, eine Liberalisierung, eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen geben könnte. Bis zur nächsten Wahl wird es in diesem Parlament keine Mehrheit für eine legale Abtreibung im vollen Sinne des Wortes geben. Da machen wir uns nichts vor. Andererseits wird es eine völlig andere Praxis bei der Staatsanwaltschaft und in den polnischen Krankenhäusern geben. Dies ist bereits im Gange und wird sehr spürbar sein. Ja, sagt er beim Campus Polska, dass...
Das hat er so deutlich, glaube ich, noch nicht gesagt, oder?
Nee, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Hat mich auch überrascht. Campus Polska ist so eine Art, kann man sagen, Jugendkonferenz?
Ja, so habe ich es jedenfalls immer verstanden, ja.
Der Bürgerkoalition, also da ist dann auch so die ganze Politprominenz auch der Koalition dabei. Ja, aber es geht vor allem darum, mit jungen Wählerinnen und Wählern zu sprechen und zu diskutieren. Das hat er da so deutlich gesagt und ich war überrascht. Ich meine, es ist sehr ehrlich, aber es ist immer noch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Er versucht eigentlich auch immer noch auf dieser Welle, wir haben es geschafft, wir haben die Peace besiegt, jetzt wird alles besser, zu reiten. Und dann gerade den tendenziell eher jüngeren Menschen da im Publikum zu sagen, Leute, das wird jetzt nichts mehr bis zur nächsten Wahl. Wir können uns nicht mal innerhalb der Koalition einigen.
Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob er vielleicht damit den Protesten, den neuen Frauenprotesten, die jetzt schon für den Herbst angekündigt wurden, ob er denen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen will damit.
Was sagt denn Dorota Masłowska?
Sie hat ja immer gesagt, okay, es ist aber eine neue Generation an Frauen da, die vielleicht so ein bisschen anders denken. Da habe ich sie gesagt, okay, also das heißt, die Zeit, mit der Zeit wird sich das alles ändern. Oder wie kommen wir hier mal vorwärts? Ich denke, dass Zeit allein nichts an der Realität ändern wird. Ich denke, dass sich wahrscheinlich mehr Frauen für Politik interessieren müssen, mehr Frauen Politikerinnen werden und einfach auf unsere Rechte in der Politik drängen müssen. Weil es mir scheint, dass dieses ständige Protestieren auf der Straße eine Position ist, die die Dinge zwar hinterfragt und anklagt, aber einfach nichts entscheiden kann. Also was sie ja eigentlich die ganze Zeit sagt, ist, dass das konservative Weltbild eben nicht von irgendeiner bestimmten politischen Richtung nur propagiert wird, sondern dass das ganz tief in der Gesellschaft verankert ist. Sie hat gesagt, das eine ist der Katholizismus, der die polnische Gesellschaft bis ins Mark geprägt hat und auch immer noch prägt. Und das andere ist die katholische Kirche, die eigentlich erst mit der Peace wieder so groß geworden ist und so einen Einfluss bekommen hat, weil eigentlich nach 89, hat sie gesagt, hat sich die polnische Gesellschaft eigentlich zusehends säkularisiert und erst mit der Peace hat die Kirche wieder diese Macht bekommen.
Und Mitte Oktober kommt der Film.
Genau.
Noch ein bisschen Eigenwerbung hier. Dann seht ihr auch, wie das alles aussieht. Und ihr seht vor allem, wie Christine Tellis beim Schießen gewinnt. Tolle Reise.
Deine Reise war, glaube ich, auch toll, wenn sie auch einen traurigen Hintergrund hat.
Ja, war weniger Rummelstimmung.
Mhm.
Ich war in Wielun. Das ist eine Kleinstadt in Westpolen. 22.000 Einwohner heute. Da ist der Zweite Weltkrieg losgegangen. In Deutschland ist eher immer die Rede von der Westerplatte, dass ein deutsches Kriegsschiff diese Militäranlage auf der Westerplatte bei Danzig beschossen hat, was schlimm genug ist, aber was sozusagen im Krieg den normalen Regeln folgt, dass Militär beschießt. Und was erst seit ein paar Jahren bekannter ist, auch in Polen hier lange nicht so eine Rolle gespielt hat, ist, dass der Krieg eigentlich woanders losging, nämlich in Wielun mit einem barbarischen Kriegsverbrechen. Damit, dass die deutsche Luftwaffe im Grunde wie zum Test, weil eine richtig andere Erklärung gibt es dafür nicht, diese Kleinstadt bombardiert hat nachts und zumindest die Innenstadt fast vollständig zerstört hat.
Es gab da auch keine irgendwie militärisch relevanten Anlagen, die man hätte zerstören können oder so. Das war, ne?
Genau, wir waren da im Stadtmuseum und haben mit dem Direktor gesprochen, Jan Książek, werden wir auch gleich noch hören, der sagte, wenn es ein militärischer Angriff gewesen wäre, weil es sind polnische Militäreinheiten durch Wielun durchgezogen und waren auch im weitesten Sinne in der Umgebung stationiert. Aber dann hätte man irgendwie Kommunikationswege beschossen. Mhm. Dann hätte man versucht, Straßen und Brücken kaputt zu machen. Irgendwie so. Dann waren wir verabredet mit Józef Stępień. Der Mann ist heute 92 Jahre alt und hat mich wahnsinnig beeindruckt. Er war damals 7. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe da als Deutscher. Und ich spreche Polnisch, aber mit der Kollegin, mit der ich da war, wir sprechen untereinander auch Deutsch. Also ich hätte verstanden, wenn er mir gegenüber Vorbehalte gehabt hätte oder mit mir vielleicht nicht hätte sprechen wollen, sondern nur mit der polnischen Kollegin oder wie auch immer. Aber er war ganz, ganz offen und wir haben uns unterhalten in diesem Museum und dann hat er gesagt, das ist doch Quatsch, wir gehen jetzt raus, ich muss Ihnen das zeigen. Man hat gemerkt, er will, dass wir sehen, was er damals gesehen hat. 4:40 Uhr fingen die Sirenen an zu heulen, aber unabhängig davon dröhnten ohnehin die Flugzeugmotoren. Die Flugzeuge sind in Geschwadern gekommen, eins nach dem anderen. Sie haben die Bomben abgeworfen und sind zurückgeflogen. Dann kamen die nächsten und immer weiter haben sie Bomben abgeworfen. Wir haben eine Pause zwischen zwei Bombardements genutzt und sind aus dem Haus gesprungen, um aus der Stadt zu kommen, obwohl es überall auf der Straße gebrannt hat. Es gab keinen anderen Ausweg. Alles war in Flammen, alles brannte hier um uns herum. Ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl jetzt so rüberbringen kann, aber der hat das so energisch erzählt und er stand da und hat auch gestikuliert und hierhin gezeigt und dahin gezeigt, dass wirklich, also ich stand da eigentlich noch in dieser ruhigen Kleinstadtatmosphäre, es war ein schöner Sommernachmittag in dieser Gasse, in dieser Nebenstraße und auf einmal, ja, war auch für mich diese Stimmung weg und ich habe irgendwie diese Anspannung gemerkt. Vor allem, weil er immer wieder um sich gezeigt hat und gesagt hat, das hat alles gebrannt. Hier ist diese Grünanlage, hat alles gebrannt. Da hinten durch die Gasse sind wir geflüchtet. Alles gebrannt. Alles Hölle.
Sieht man davon heute noch irgendwas eigentlich in Wielun?
Du siehst, dass die Stadt komisch aussieht. Wir waren auf diesem Marktplatz und das sieht irgendwie nicht so aus, wie normalerweise ein Marktplatz bebaut ist, dass da sich zum Teil schon noch ältere Gebäude, aber dann mit so plattenbauten Wohnblocks am Markt direkt abwechseln. Und jetzt bin ich kein Stadtplaner und auch kein Experte dafür, aber auf so einer Bauchgefühlebene nimmt man wahr, dass hier irgendwas komisch ist und dass das eigentlich anders gewachsen sein muss. Und da ist eine große Kirche am Markt gewesen, die haben wir dann in dem Museum noch auf hochauflösenden Fotos gesehen. Davon sind nur noch die Fundamente da. Die ist zerstört worden und ist danach von den Deutschen, als sie in die Stadt einmarschiert sind, um ganz sicher zu gehen, auch noch gesprengt worden. Mhm. Und diese hochauflösenden Fotos, von denen ich gerade sprach, die gibt es, weil die Deutschen nicht nur darüber geflogen sind und die Stadt zerstört haben, sondern weil sie dann noch Aufklärungsflieger hinterhergeschickt haben, die mit speziellen für die Zeit ultramodernen Kameras Fotos gemacht haben von ihrem Werk gewissermaßen. Also wirklich so eine Perversion auch, die man da spürt. Josef Stempchen hat uns erzählt, dass die ja nicht unvorbereitet waren, die Menschen. Die haben ja gemerkt, was in Deutschland abläuft. Die haben ja mitverfolgt, dass die NSDAP die Macht übernommen hat, was Adolf Hitler auch von sich gibt, wie die Deutschen aufrüsten. Die polnischen Militärs und Geheimdienste haben auch Truppenbewegungen in Deutschland gesehen und so weiter. Aber die haben nicht damit gerechnet, dass die so eine kleine Stadt angreifen können. Mhm. Die hatten sich darauf eingestellt, dass da Truppen durchziehen würden, dass sie vielleicht geplündert würden. Es hat aber niemand damit gerechnet, dass sie Brandbomben abwerfen würden. Das erste bombardierte Gebäude war das Krankenhaus in Wielun, obwohl auf dem Dach ein großes rotes Kreuz aufgemalt wurde. Die erste Bombe ist genau auf das Krankenhaus gefallen. Es kamen viele Flugzeuge. Das eine Flugzeug hat Bomben abgeworfen, das andere hat Bomben abgeworfen. Wo es dem Piloten gefiel, hat er eine Bombe abgeworfen. Diese Beliebigkeit dabei.
Die sind ja, glaube ich, auch von, die waren ja von direkt nebenan sozusagen. Dieser Flugplatz, von dem die gestartet sind, der war nicht weit weg.
Nee, das waren knapp 10 Kilometer, habe ich gelesen. Jetzt muss man sich dabei so ein bisschen die Landkarte vorstellen. Wielun liegt heute weit umgeben in polnischem Gebiet, aber ganz Polen ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg nach Westen verschoben worden. Was auch, glaube ich, vielen Menschen in Deutschland nicht so richtig bewusst ist. Polen hat weniger Gebiet im Westen gewonnen, als es im Osten verloren hat. Es sind etwa 100.000 Quadratkilometer im Westen, was früher Deutschland war, an Polen gegangen. 180.000 im Osten, also unter anderem große Teile der heutigen Ukraine, sind verloren gegangen aus polnischer Perspektive. Damals war aber die deutsch-polnische Grenze war ganz in der Nähe von Wielun und der Flughafen war direkt hinter der Grenze. Das heißt, sie sind losgeflogen, 10 Kilometer ist nichts für ein Flugzeug und sind halt wenige Minuten später da gewesen, haben ihre Bomben abgeladen, sind zurückgeflogen.
Also es gab auch gar keine große Möglichkeit, dass sie Bewohner da gewarnt werden hätten können.
Und er beschreibt dann, wie sie aus dieser Brandhölle geflohen sind, wie sie über Trümmer, über Leichen da rausgehen. Und dann kamen die Deutschen und haben sie im Grunde schon überrollt. Also sie sind wenige Tage später wiedergekommen, weil sie auch nirgendwo anders hin konnten. Und er ist ganz lange dann als Siebenjähriger allein einfach. Seine Eltern sind zur Zwangsarbeit quasi entführt worden.
Und wo war er?
Er war alleine in dieser Wohnung und hat versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Und man merkt, ich habe gesagt, mit sieben, Gott, das ist mein Kind. Und er sagte so, ach, mit sieben ist immer noch kein Kind mehr. Also man merkt, wie schnell der dann erwachsen werden musste. Und dann sagt er, mein Vater ist zur Zwangsarbeit weggebracht worden nach Erfurt. Ich habe in Erfurt studiert. Das sind diese kleinen, das ist für die Geschichte total unwichtig, ob ich da nur studiert habe, aber ich, der ich da stand und das gehört habe und weiß, wie Erfurt aussieht, weil ich da gelebt habe. Also ja, mich hat's wirklich, ich habe wirklich einfach einen richtig fetten Knoten so im Bauch gehabt. Und dann waren wir in dem Museum und haben mit dem Direktor gesprochen, Jan Krzyżanek, und der hat das nochmal so sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich, warum Wielun so eine besondere Stadt ist und warum es auch so wichtig ist, da hinzuschauen und sich vor Augen zu führen, was das für ein Krieg war. Also Wielun ist eine Stadt von großer symbolischer Bedeutung. Hier sind die ersten Kinder umgekommen, die ersten Krankenhauspatienten. In Wielun wurde das erste Krankenhaus, die erste Kirche, die erste Synagoge bombardiert. Viele Sachen passierten hier zum ersten Mal in diesem Krieg. Hier sind hunderte Menschen umgekommen. Es war die erste bombardierte Stadt, ohne dass es dafür irgendeinen militärischen Grund gegeben hätte. Es war mit voller Sicherheit ein Angriff, der zum Ziel hatte, die Einwohner einzuschüchtern. Vielleicht gar nicht so sehr die Einwohner, als eher das polnische Militär. Wir sind überzeugt, das war ein Akt des Terrorismus.
Also es war sozusagen absehbar, bei diesem ersten Angriff, was das für ein Krieg werden würde.
Man könnte ein bisschen zynisch sagen, die Deutschen haben damit quasi schon den Ton gesetzt für das, was da noch kommt.
Ja, und am 1. September, also am Jahrestag selbst, wird es ja auch wieder die große Gedenkfeier geben. Ich glaube, die gab es auch zum ersten Mal vor 5 Jahren, beim 80. Jahrestag, glaube ich, ne? In Wielun auf dem Marktplatz, dann mit Andrzej Duda, mit dem Präsidenten, und dann wird um 4:40 wird, glaube ich, werden die Glocken geläutet als Symbol, dann, dass da halt eben das Bombardement losging. Das
mit einem großen Unterschied. Vor 5 Jahren war der deutsche Bundespräsident dabei und hat eine, ich habe sie nachgelesen, schon auch sehr bewegende Rede gehalten, aber vor allem war das vielen Menschen in Polen sehr wichtig, dass er da ist, dass er da morgens kurz nach 4 mit auf dem Platz steht. In diesem Jahr, 85. Jahrestag, wer kommt aus Deutschland?
Die Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig.
Auf die Westerplatte, ne?
Westerplatte, genau.
Bei Danzig.
Ja, also ja, wir haben sie so ein bisschen darüber schon gesprochen, was das jetzt für ein Zeichen ist. Man muss natürlich dazu sagen, Frank-Walter Steinmeier war ja jetzt beim 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands da, sehr prominent, hat da auch eine Rede gehalten, hat sich mit Überlebenden getroffen, mit Veteranen. Und es gibt so Leute, die sagen, na ja, aber es ist eben nur der 85. Jahrestag, es ist kein runder, ich weiß nicht, ich habe...
Ich glaube, Zeitzeugen ist das halt relativ egal, ja, ne? Ob das ein runder Jahrestag ist oder nicht. Also die leben halt irgendwann nicht mehr.
Es kommt auch kein Bundeskanzler. Vor 5 Jahren war nämlich auch Angela Merkel da, dann noch bei der Gedenkfeier in Warschau. Es gab ja auch noch am 1. September einen in Warschau und an der Westerplatte. Dieses Jahr gibt es die in Warschau nicht.
Es spielt sicherlich eine Rolle, dass das wichtige Wahlen sind in Sachsen und Thüringen. Ja. Ne?
Genau.
Am 1. September trotzdem. Ich glaube, aus einer polnischen Perspektive ist das schon ein ziemlich fatales Signal, dass da nur eine Person kommt. Und jetzt muss man halt auch dazu wissen, Manuela Schwesig ist in Polen, also höflich ausgedrückt, nicht so sehr beliebt. Vor allem wegen ihres Engagements für die Nord Stream Pipelines, was ja auch nach dem erweiterten russischen Angriff auf die Ukraine 2022 ungebrochen erstmal weiterging. Und das hat man ihr hier sehr, sehr übel genommen.
Ja, sie war ja auch schon mal zum Staatsbesuch, oder sie war zum, doch, war sie eingeladen, ich glaube Anfang des Jahres, und das wurde dann kurzfristig abgesagt. Aber ich weiß nicht mehr genau den Grund.
Das wurde abgesagt, ich glaube offiziell aus Termingründen. Aber es war ziemlich erkennbar, dass man da auch öffentlichen Unmut eigentlich vermeiden wollte. Also, ich habe jetzt auch keine Glaskugel, aber ich wäre wirklich überhaupt gar nicht überrascht, wenn es am 1. September auch echt bissige Kommentare gibt, dass die Deutschen an diesem Tag ausgerechnet die Frau schicken, die aus polnischer Perspektive so sehr für die Verwicklung Deutschlands in diesem Krieg in der Ukraine steht. Mhm. Ja, also ein im Vergleich etwas düsterer Reisebericht jetzt, aber wichtig, finde ich, und für mich sehr bewegend.
Aber es ist halt wirklich wichtig, immer wieder drüber zu sprechen. Und wir werden am 1. September auch wieder drüber berichten am Jahrestag. Also hört Radio, schaut Fernsehen.
Wer durch Polen reist, der stößt überall bis heute auf Spuren der gewaltvollen Vergangenheit des Landes. Bis heute prägen sie das Selbstverständnis der Polinnen und Polen und vor allem das Verhältnis zu Deutschland.
Dass Zeitzeugen dieser Gräueltaten wie Józef Stępień davon berichten, auch mit Deutschen darüber sprechen, ist von unschätzbarem Wert und muss genutzt werden, solange das noch geht.
Ohne Zeitzeugen, die es in einigen Jahren absehbar nicht mehr geben wird, laufen Jahrestage wie der 1. September, als die Deutschen Polen überfielen und damit den Zweiten Weltkrieg angefangen haben, Gefahr, zu reinen Geschichtsveranstaltungen zu werden, ohne echte Empathie zu wecken.
Und noch etwas prägt die polnische Gesellschaft offenbar nachhaltig: der Katholizismus. Für die Schriftstellerin Dorota Mazowska ist das der Grund, warum sich in Sachen Frauenrechte in Polen so wenig bewegt, warum trotz der Abwahl der PiS auch in der neuen Regierung konservative Kräfte sind, die nachhaltige Reformen blockieren.
Mazowska rechnet nicht damit, dass sich hier schnell etwas ändert. Und selbst Polens Premierminister gibt es offen zu, dass beim Thema Liberalisierung des Abtreibungsrechts in dieser Legislaturperiode nichts mehr zu erwarten ist.
Wir beobachten das weiter. Und was hier in Polen in den nächsten 2 Wochen passiert sein wird, das erfahrt ihr dann in einer neuen Podcast-Folge am 12. September.
Und dann werden wir euch übrigens auch erzählen, ob wir den Deutschen Radiopreis gewonnen haben oder nicht. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr die Veranstaltung auch live mitverfolgen. In diversen ARD-Radiosendern, im Livestream auf deutscher-radiopreis.de oder dann zeitversetzt auch im Fernsehen.
Drückt uns weiter die Daumen und abonniert natürlich gern unseren Podcast, wenn er euch denn gefällt.
Do usłyszenia.
Tschüssikowski.